Radio 1.
Jetzt Dokumentarfilm, und zwar über ein Thema, an dem niemand von uns vorbeikommt, weil es uns alle betrifft, früher oder später und ob wir wollen oder nicht. Es geht um den Tod. Und der Dokumentarfilm, der seit letzter Woche im Kino ist, erzählt von einem Mann, der sich vor mehr als 10 Jahren entschlossen hat, seinen Job als Musikmanager, als DJ hinzuschmeißen und sich mit dem Tod zu beschäftigen, nämlich Bestatter zu werden. Sie kennen ihn vielleicht durch seinen sehr, sehr guten Podcast oder durch die Bücher, die er geschrieben hat. Heute haben wir ihn gemeinsam mit dem Regisseur des Dokumentarfilms eingeladen. Der Tod ist ein Arschloch, heißt dieser Film. Und herzlich willkommen Erik Wrede und Michael Schwarz. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Erik, hallo Michael. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wer hatte die Idee für diesen Film?
Ich kenne Erik ein bisschen länger als er mich, weil ich war 2018 im Rahmen der Lesereise zu seinem ersten Buch in Wiesbaden. Und da habe ich ihn kennengelernt, er mich glaube ich nicht, obwohl er mich glaube ich nach dem Hotel gefragt hat, wo er in Wiesbaden er beheimatet ist.
Do you remember, Erik?
Natürlich doll. Nein, ich weiß das leider nicht mehr. Und dann gab es irgendwann eine sehr, sehr, sehr lange E-Mail von Michael, die ich, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, bis heute nicht zu Ende gelesen habe, weil er wirklich so für über 4 DIN A4 Seiten schrieb, mit der Idee für eine Doku. Und dann hast du danach nochmal angerufen, um die Ernsthaftigkeit zu untermauern. Und wir waren erstmal relativ kritisch, ob wir das machen wollen. Ja, weil wir, wir stecken ja schon den Kopf ein bisschen aus dem Sand mit der Arbeit, die wir machen. Und wir haben häufig oder gerne Medienanfragen, wo man sehr schnell das Gefühl hat, dass es sehr voyeuristisch wird. Da geht es dann um groß auf Sachen raufhalten, Tränen sehen. Und was Michael aber geschafft hat, auch in der Phase davor, als er bei uns war, das Vertrauen vom Team zu bekommen. Ne? Der hat uns ja am Ende fast 2 Jahre bei der Arbeit begleitet. Und nicht nur wir mussten ihm vertrauen, sondern ganz wichtig auch die Menschen, die betroffen waren im Film. Und deswegen gab es eigentlich eine Bitte, an die du dich zum Glück gehalten hast oder die du uns erfüllt hast, nämlich wir hatten als Bedingung, was für einen Dokumentarfilm nicht normal ist, zu sagen, alle Betroffenen, die im Film sind, dürfen die Szenen sehen, die von ihnen in den Film kommen. Weil für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Trauer erlebt haben, Trauer kann schon ein ziemliches Chamäleon sein. Und wir haben die wunderbare, ich kann noch nicht den Namen sagen, Silvia, die ist im Film mit ihrer Mama. Und die Mama ist auch nach den Dreharbeiten, vor der Veröffentlichung des Films verstorben. Und ich hätte mir vorstellen können, dass Silvia sagt, ich möchte meine Mama in der Form nicht nochmal sehen und hätte das verstanden. Und daran habt ihr euch aber quasi gehalten an die Abmachung und alle Familien sind aber sehr froh, weil mein Eindruck ist, ihr es doch geschafft habt, ja einen Film zu machen, der an keiner Stelle bewertet und trotzdem Türen aufmacht.
Total. Also wenn man schon mal, wir können jetzt natürlich nicht den ganzen Film durchdeklinieren, dafür fehlt die Zeit, aber wenn man vielleicht mal die erste Szene nimmt. Die Geschichte beginnt damit, dass 2 Kollegen von dir, Erik, eine Verstorbene abholen. Das ist sehr, sehr diskret erzählt. Also man sieht eigentlich nur diese Häuserfront, wo der Mann der Verstorbenen wohnt. Man hört das Gespräch im Off, wir holen sie jetzt ab und so weiter. Also das ist mit sehr, sehr diskret gefilmt. Und warst du dir darüber im Klaren, also jetzt auch in der Abstimmung mit Erik, dass es nur so geht? Also nicht nur, dass alle Betroffenen darüber informiert beziehungsweise auch immer einbezogen werden müssen, sondern das geht bei solchen persönlichen Geschichten natürlich gar nicht anders. Und gerade bei Tod und Trauer, wie war das? Also war dir das alles schon vorher klar, wie du das erzählen wollen würdest?
Ich habe ja eine sehr lange Recherchephase gehabt. Also ich war ja bestimmt mehrere Wochen, wenn nicht Monate, am Mitlaufen quasi. Ich habe das Team kennengelernt, habe die Abläufe kennengelernt und habe dann natürlich auch viele Abholungen von Verstorbenen mitbekommen und habe mich da ehrlicherweise schon auch häufig deplatziert gefühlt, als Nicht-Fachmann in so eine Privatwohnung reinzukommen, wo in einem Fall zum Beispiel ein Mann verstorben ist von einem Pärchen, die waren 50 Jahre zusammen. So, ne? Und die Kinder waren da, alle waren aufgelöst und ich dachte mir nur so, wenn du jetzt noch mit dem Filmteam dabei wärst, wie unwohl würdest du dich jetzt wohl fühlen? So, und von daher habe ich schon in der Recherche ein Gefühl dafür entwickelt, klar müssen wir das miterzählen, das gehört einfach zum Job dazu, aber wir erzählen es halt so, dass es für uns in Ordnung geht. Und da ist die Haustür für uns quasi so der Schlusspunkt gewesen, dass wir es begleiten mit dem Filmteam.
Ja, also was der Film ja macht, der funktioniert ja auf verschiedenen, funktioniert ist immer ein doofes Wort, aber erzählt ja verschiedene auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also wir haben einerseits die Arbeit, die am Ende mit unterschiedlichen Menschen natürlich eine Trauerfeier, so sehen wir am Ende auch, eine sehr, sehr berührende und schöne Trauerfeier. Und dann beleuchtet er eure Arbeit, also deine Arbeit, Erik, beziehungsweise die Arbeit, die Lebensnahbestattung macht und öffnet auf eine sehr, sehr schöne und wirklich ja, in den Temperaturen sehr unterschiedliche unterschiedlichen Zugang das Thema Tod und Trauer. Und das auch zum Beispiel durch eine zweite Hauptfigur. Also neben euch, dem Bestattungsinstitut, neben deiner Geschichte, ist das zum Beispiel Gabi. Und Gabi war selber Bestatterin, Trauerbegleiterin und ist selbst krebskrank. Vielleicht erzählst du mal, was Gabi eigentlich für eine Rolle spielt in der Geschichte.
Gabi ist natürlich der Grund, weswegen ich den Film gar nicht so häufig gucken konnte, unter uns gesagt, weil man einmal sagen muss, das ist wahrscheinlich du als Dokumentarfilmer hast ein inneres Feuerwerk gehabt. Auf einmal betritt quasi eine Freundin den Laden und sagt, du, ich muss das vorbereiten. Und das hat zwei Sachen gemacht. Zum einen einmal zu zeigen oder auch zu sehen, wie wenig vorbereitet man selber ist, selbst wenn man in dem Bereich arbeitet. Und das ist, glaube ich, auch immer gut, weil das im Film irgendwie nochmal erzählt, dass es sowas wie Gralshüter oder jemand, der weiß, also dass dieses ultimative Wissen gar nicht gibt. Ja? Und wir haben mit Gabi halt auch, so habt ihr es halt im Film auch aufgesetzt, so die heimlich, also für mich eigentlich die heimliche Heldin, die quasi den Film auch trägt und für mich ganz viele Impulse setzt, weil das geht ja gar nicht nur um unsere Arbeit, sondern der Film geht für mich eher darum, nochmal gar nicht Bestattungen zu zeigen. Und das ist total spannend, dass im Film selber eigentlich keine einzige technische Bestattung
ja,
zu sehen
ist. Ja, das stimmt.
Und das hat mich, ich habe den Film ja auch erst fertig geschnitten gesehen, insofern gefreut, als dass wir heute wirklich davon ausgehen können, dass wenn du nach 5 Jahren jemanden fragst, was hat dich eigentlich in deiner Trauer getragen, der dir selten sagen wird, das war die Abschiedsfeier, sondern es sind häufig die Momente außenrum.
Ja.
Und das auch nochmal, also nicht, dass die Abschiedsfeier unterbewertet sein soll, aber die ist ein Puzzlestück von ganz vielem. Und ich weiß gar nicht, wie bewusst ihr das gemacht habt, aber das ist im Film so unterschwellig mit dabei, dass es gar nicht zum großen Thema gemacht wird.
Ja, genau. Also passieren ja dann auch so unfassbare Dinge. Also Gabi ist krebskrank. Sie kommt zu dir, ihr besprecht, was zu besprechen ist. Ihr bester Freund ist dabei. Plötzlich kommt irgendjemand von außen rein und sagt, ist hier der Latexladen, also der Fetischladen, der im Hinterhof des eures Bestattungsinstituts, eures Büros ist. Und das ist so, ich meine, das ist ja Gold für einen Regisseur, oder? Also man sagt, okay, wirklich. Besser. Und Gabi fängt, sagt, ist das jetzt wahr? Und es kommt plötzlich so in diese Ernsthaftigkeit und diese Traurigkeit auch dessen, was ihr da behandelt, plötzlich so eine Heiterkeit und so eine Leichtigkeit und so eine absurde Situation.
Deswegen liebe ich dieses Genre Dokumentarfilm so sehr. Weil ich meine, man muss ja erstmal im Vorfeld ein Treatment erstellen, um den Förderern zu erklären, was man so vorhat. Und ich wusste ja von vornherein, ich wollte ein Projekt machen, das jetzt nicht nur todtraurig ist zu diesem Thema. Ja, da gibt es schon genug andere. Und das war der allererste Drehtag
mit
Gabi. Das Vorgespräch war der allererste Drehtag. Und genau, was du beschreibst, in dem Moment, wo dieser Mann dieses Gespräch sprengt, das ja sehr emotional war, und nach diesem Latexladen fragt, dachte ich so, jetzt geht's aber wirklich auf. Ja, genau, was ich jetzt 2-3 Jahre versucht habe, sozusagen auf dem Papier festzuhalten. Ja, jetzt kommt das Leben rein. Und das sind Momente, viele davon verpasst man immer als Dokumentarfilmer da. Aber manchmal gelingt es eben, das einzubauen. Und wenn man das dann noch, glaube ich, im Schnitt relativ geschickt arrangiert, dann passiert auch was mit der Zuschauerschaft.
Absolut, ja. Also das, ich meine, da sehen wir dir auch plötzlich bei der Erik, also beim Fassungslossein, also dann fassungslos bei diesem lustigen Moment. Und dann aber auch später ist sie nicht mehr da. So. Und also irgendwann ist sie dann verstorben und dann sitzt ihr Freund da. Also wir gehen durch verschiedene Phasen, ja auch nicht nur eure Arbeit, sondern auch, ihr seid ja auch Menschen, die so bei den Leuten seid. Also die ihr nicht nur die Bestattung vollziehen und alles, was dazu gehört, sondern ihr seid so bei den Menschen. Und das macht es ja so kostbar, was ihr da macht, eure Arbeit. Aber das weißt du alles selber, Erik. Das muss man dir, glaube ich, gar nicht erklären.
Ich finde eher was schön, was Michael in dem Film schafft. Und das haben wir, waren jetzt 4 Wochen auf Kinotour und sind beide, sehen natürlich total super aus, und aber eigentlich wirklich fertig, weil wir seit 4 Wochen jeden Tag 2-3 volle Vorstellungen haben, was unglaublich ist für einen Dokumentarfilm. Aber du hast halt eins geschafft, Michael, und das freut mich so ungemein, dass Menschen, die Trauer erlebt haben, nach den Filmen kommen und sagen, danke, dass ihr zeigt, dass Trauer kein dumpfes, einfaches, sondern diese Vielschichtigkeit von dieser Situation. Und das ist was mich freut, weil der Film damit auch einen Impuls setzt und zeigt, Überraschung, ja, wenn jemand stirbt, werden nicht alle 24 Stunden am Tag weinen. Zu Trauer gehört auch, und das ist wichtig, Erinnern. Und Erinnern hat ganz viel mit Lachen zu tun. Ja? Mhm. Und Erinnerungen lebendig halten hat was mit was Positivem zu tun. Und das habt ihr irgendwie geschafft. Und deswegen sind auch nach den Filmen, die Kinobetreiber haben uns gehasst, weil die Gespräche danach sich einfach so in die Länge gezogen haben. Weil und das war für mich so das Zeichen, ich bin dir total dankbar, dass du in der Anmoderation nicht diesen Klassiker gemacht hast mit, wir reden heute über ein Thema, das sonst ein Tabu ist. Ja? Mhm. Nein, es ist, wird es immer wieder, und du sagen musst, nee, es gibt das Tabu tot nicht. Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Es gibt maximal eine Sprachlosigkeit. Ja? Ich weiß nicht, wie ich mein Bedürfnis ausdrücken darf oder wie darf ich darüber reden. Und das haben wir gemerkt, weil das Publikum war wirklich von Schülerklassen, die da waren, bis 90-jährige Omis, die in phänomenalen Situationen, wir hatten in Hamburg einen älteren Pastor, der sich über den Titel echauffierte.
Und der Tod ist ein Arschloch.
Und dann steht eine Dame auf gleichen Alters und sagt ihm, ich habe meine Mutter verloren, als die 11 war. Und glaubt mir, oder glauben Sie mir, der natürlich gesiezt ältere Dame, der Tod ist ein Arschloch, war das Freundlichste, was ich damals gedacht habe. Und wie da ein Diskurs entsteht und wie die miteinander sprechen. Und das macht für mich irgendwie Dokumentarfilm aus. Und du sagst es immer, Kino als Diskussionsraum war da auf einmal offen.
Ja.
Das ist total schön zu sehen. Also wirklich so Kino als sozialer Ort. Wir haben es ganz häufig erlebt, dass nach den Filmgesprächen Zuschauerinnen, die sich gar nicht kannten, nochmal zum Thema im Saal sitzen geblieben sind und zum Thema ins Gespräch gekommen sind. Also das ist natürlich das Schönste, was man
genau,
so
genau, weil es geht uns alle an. Ne? Und ob wir jetzt nah an diesem Ereignis sind oder eben Liebe haben, die wir möglicherweise irgendwie bald verlieren oder verloren haben. Ja, wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Aber ich habe jetzt einen Song rausgesucht, Erik, weil ich weiß nicht, I'm not like everybody else. Du sagst irgendwann, oder habe ich das gelesen, dass dein Song für deine Beerdigung sich immer mal ändert.
Das ist richtig, und ich weiß gar nicht, du bist natürlich fantastisch vorbereitet. Das ist der einzige Song, der sich bis jetzt nie geändert hat, weil der wirklich, der steht, und das weiß Katja, die jetzt hoffentlich zuhört, wenn der nicht läuft, komme ich zurück, und zwar nicht freundlich.
Nicht als Freund, okay. Wir hören den Song, The Kings, I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. The Kings steht noch auf der Liste von Erik Wrede, der Dauerbrenner für die Beerdigung, die dann in vielen, vielen Jahrzehnten irgendwann stattfindet. Wir reden über den Film Der Tod ist ein Arschloch, der seit letzter Woche im Kino läuft, mit Michael Schwarz und mit Erik Wrede. Du erzählst, Erik, in dem Film auch nochmal die Geschichte dieses Zufalls, wie es überhaupt zu der Entscheidung kam, Bestatter zu werden. Also ich wusste, dass du dich irgendwann entschlossen hast, aber was dieser Zufall war, dass du bei einer Tattoo-Convention warst, in was weiß ich wo, in Mönchengladbach, und dann zufällig im Radio etwas hörst und sagst, also sowieso schon die Frage gestellt hast, wie soll es weitergehen, was soll ich in meinem Leben noch machen, und dann hast du dieses Interview gehört. Also so dieses Zufall, ne? Also wäre dieser Zufall nicht ins Spiel gekommen, hättest du dieses Interview nicht gehört. Denkst du manchmal darüber nach, wie, wohin die Reise gegangen wäre bei dir?
Da ich gerade meine stoische Ader sehr auslebe, denke ich über sowas wirklich wenig nach, ja. Was wäre, wenn. Ich glaube, das wäre so oder so gekommen. Am Ende musst du ja sagen, wir haben es auf der Tour sehr viel Podcasts über Kriminalfälle gehört. Der Zeuge, der sich erinnert, irrt sich meistens. Das Interview war sicherlich ein Baustein, der das unterstützt hat. Ja, das kann ich schon sagen. Und ich weiß gar nicht, ob das diesen Zufall in der Form gibt oder ob man das einfach nur dann hört. Weißt du, was ich meine? Ja, du bist gerade offen dafür. Du filterst Sachen. Aber der Punkt, der für mich daran mehr trägt, und das war auch jetzt auf der Filmtour immer wieder ein Gespräch. Wir haben leider auch sehr viele Menschen getroffen, die aus ihrer Trauer heraus sich mit dieser ganzen, auch mit dem Berufsfeld beschäftigen. Und ich das große Glück hatte, eigentlich vorher nichts Schlimmes erlebt zu haben. Und das bis heute als einen immensen Vorteil sehe, weil es gibt auch eine große Gefahr darin, dass ich plötzlich zum Beispiel in meiner Trauer eigentlich diese Trauer beiseite schiebe und anfange, das zu meinem Hobby zu machen, indem ich jetzt anfange, Trauerbegleiter zu werden oder zu denken, ich habe jetzt den Schlüssel gefunden, wie ich anderen Menschen helfen kann. Aber über dieses Was wäre, wenn, ehrlich, das gibt's in meinem Kopf nicht so richtig.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich dachte, irgendwie ist es eine interessante Frage, ne? Wie durch einen Zufall letztlich, also stellt man sich existenzielle Fragen ja sowieso, aber dann geht es in eine.
Also das Spannende Richtung. Ist, dass ich mit dem Sohn von Fritz Roth, der das quasi mittlerweile sehr eng befreundet bin und das eigentlich eher schön finde und mittlerweile. Der lebt in Bergisch Gladbach, der wird es nicht hören. Wahrscheinlich hätte ich mich, also für die, die ihn nicht kennen, Fritz Roth war so einer der Pioniere einer etwas humaneren Bestattungskultur. Wahrscheinlich hätte ich mich heute mit ihm angelegt, weil ich das aus der Perspektive 2025 eigentlich total veraltet finden muss, was er damals gemacht hat. Aber der war zu dem Zeitpunkt wirklich revolutionär. Das war der erste private Friedhof, den es in Deutschland gab, den hat Fritz an den Start gebracht. Und das ist ein Kampf, also ich habe täglich und gerne mit Friedhofsverwaltungen zu tun. Dagegen ist es, und es gibt tolle Friedhofsverwaltungen, aber ansonsten ist das Finanzamt mir sympathischer in Auseinandersetzungen als Friedhofsverwaltungen, die keine Lust haben auf Sachen, die sich verändern müssen. Deswegen ziehe ich meinen Hut vor Fritz, dass der das geschafft hat.
Ja.
Und ansonsten muss ich dem Mann, glaube ich, dankbar sein, weil ich jetzt mit 45 Jahren sagen kann, dass der Tod, nein, oder Menschen bei Trauer zu helfen, dass das mir so ein erfülltes Leben gibt. Mhm. Und das ist für mich auch nochmal so ein Subthema in diesem Film. Und das hast du mich ja in den Screenings auch immer wieder gesagt, das haben die Menschen auch hart diskutiert oder hart aufgenommen als Thema. Es geht auch um sinnstiftendes Leben, ne? Also was mache ich mit meinem Leben? Und ich muss jetzt nicht die großen Kalendersprüche rausholen, wenn man an Sterben denkt, aber die Sinnhaftigkeit von Sachen angesichts von Sterben anders zu bewerten, ist, glaube ich, was das leichter macht. Ich habe gerade einen, kann ich erzählen, als ich alleine im Auto war, lieber Michael, mal ohne dich gefahren bin, habe ich Ferdinand von Schirach gehört, jemand, den ich sehr schätze und der dann irgendwie anfing, und das fand ich so spannend, der sagt, das Positivste, was dir passieren kann, ist, das Leben vom Tod aus zu betrachten. Und zwar nicht im Sinne von böse, sondern im Sachen von, was sind denn die Sachen, die mir wichtig sind. Und das geht über alle Altersgruppen. Also das kannst du jemandem, ein 18-Jähriges, sagen. Den kannst du sagen, nee, du sollst nicht darüber nachdenken, dass du sterben wirst. Aber sich zu fragen, was wird denn dir später wichtig sein?
Mhm.
Und das finde ich spannend. Ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder. Das als Wertigkeit mitzugeben und auch ein Wertesystem zu schaffen, das ist eine Kraft, die das Trauern in sich trägt. Und ich glaube, dass das, also Trauern da auch als was total Positives zu betrachten.
Genau, du sagst an einer Stelle, das fand ich auch sehr, sehr schön, der Ort des Schmerzes, aber auch der Ort der Heilung, Trauer. Und sich das bewusst zu machen, ich meine, man geht durch den Schmerz und trotzdem hat man genau diese Momente, wo man sagt, okay, wir könnten jetzt stundenlang weiterreden, weil das ist so ein großes Thema und es ist so ein toller Film, den Sie sich bitte alle angucken sollten, weil er wirklich genau diese unterschiedlichen Aspekte des Sterbens, der Trauer, des Umgangs damit erzählt, auf eine sehr, sehr schöne, sensible Weise.
Und beeilt euch mit dem ins Kino gehen, weil wir gerade mitbekommen, nächstes Wochenende kommt, glaube ich, die Dokumentation über Robert Habeck, die wahrscheinlich, also so die Kinoplätze,
Mach
die...
Macht ihr doch jetzt bitte nicht.
Nein. Ich wollte, das ist ein ganz toller Film, aber die wenigen Plätze im Kino, die es für Dokumentationen gibt, also geht jetzt ins Kino. In Berlin läuft er, glaube ich, noch in den York-Kinos und, was mich wirklich freut, weil ich als Kind so ein Fan davon war, im Planetarium.
Zeiss Großplanetarium. Ich habe die Termine rausgesucht, am Mittwoch, also jetzt kommenden Mittwoch um 18 Uhr und am Mittwoch darauf, am 10.12. um 16 Uhr, kann man in diesem wunderbaren Ambiente diesen Film schauen. Vielen Dank. Der Tod ist ein Arschloch. Daran kommen wir nicht vorbei. Und es bleibt so. Dankeschön,
Erik Brill.
Dankeschön, Michael.
Sehr gerne. Tschüss.